Mein Name ist Maximilian Röhricht und ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Episode unseres Bildungspodcasts des PRVs Baden-Württembergs. Frau Pleschgubner, können Sie mich hören?
Ja, hallo Herr Röhricht, ich höre Sie gut.
Ja, schön. Frau Pleschgubner, vielleicht sagen Sie mal ein bisschen was zu Ihrer Person und stellen sich unseren Hörern vor, bitte.
Also genau, mein Name ist Anja Pleschgubner, ich bin Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern und habe eben mit dem Großwerden meiner Kinder hier in Baden-Württemberg auch das Bildungssystem und das Schulsystem gut kennengelernt. Ich bin beruflich eigentlich Ärztin und habe mich aber schon immer sehr für die Arbeit in der Schule als Elternvertreterin interessiert und war deswegen auch nah dran am Geschehen und habe das Ganze gut beobachten können. Und mir ist dann mit dem langsamen Großwerden der Kinder auch gerade im Gymnasium aufgefallen, unter was für einer Belastung mein älterer Sohn gelitten hat. Also so ab der 8. Klasse habe ich gemerkt, wie voll die Stundenpläne waren, wie viel, ja, er macht auch viel Sport, also wie getaktet sein Wochenplan war. Und habe mich dann mit den anderen Eltern ausgetauscht und festgestellt, dass wir uns alle ziemlich wundern, was jetzt doch so im Vergleich zu unserem Gymnasium durch das achtjährige, durch die Umstellung auf G8 aus dem Gymnasium geworden ist. Ich habe dann ziemlich schnell in meinem Unmut, auch in meiner Kritik, Corinna Fenner kennengelernt und zu zweit haben wir dann gesagt, wir müssen unbedingt was machen und gründeten dann 2017 die Elterninitiative G9 Jetzt BW. Da haben sich viele Eltern an uns gewandt, die dann ziemlich schnell auch sagten, boah, wir sind ganz eurer Meinung, wir sehen das auch so. Was können wir denn tun? Und haben dann, weil die Menschen unterschreiben wollten, eben eine Online-Petition ins Leben gerufen, die dann super anlief und die dann nach anderthalb Jahren geschlossen wurde, aber aus aktuellem Anlass Anfang letzten Jahres in der Corona-Situation dann auch nochmal geöffnet wurde, weil sich dann wieder Eltern an uns wandten und dann sagten, jetzt in der Corona-Situation mit den Schulschließungen, da wird das alles ja nochmal sehr viel brisanter, das ist ja wie ein Brennglas jetzt auf den Problemen des G8, lass uns doch nochmal abstimmen, jetzt kommen sicherlich nochmal mehr Eltern dazu und tatsächlich war das dann ganz erfolgreich, nochmal ein halbes Jahr die Online-Petition weiterlaufen zu lassen. Und so können wir jetzt tatsächlich über 61.000 Unterzeichner bei uns versammeln unter der Petition. Wir haben die Petition jetzt eingereicht, formal beim Petitionsausschuss. Und das geht jetzt seinen Gang, der natürlich bekanntermaßen nicht so besonders schnell ist. Aber da haben wir jetzt die formalen Wege für diese Petition gelegt.
Genau,
leider muss man sehen, wir haben natürlich in der Zwischenzeit auch ganz viel Netzwerk uns aufgebaut, wir haben viel recherchiert, wir haben mit Bildungswissenschaftlern gesprochen, natürlich mit Politikern gesprochen, mit Gremien, mit Verbänden, haben uns da sehr weit informiert und auch wirklich sehr viele Fürsprecher auch schon gewinnen können und auch Unterstützer gewinnen können. Leider zeigt die Landesregierung sich ja nicht sehr beeindruckt von unseren Forderungen, so ist bekanntermaßen die Grünen lehnen weiterhin das G9 ab. Sie sagen immer, sie waren fürs G8 nicht verantwortlich, aber sie sind nicht für die Einführung oder Umstellung auf G9. Und die CDU hat leider jetzt auch im aktuellen Landeswahlprogramm das G9 nicht mehr auf der Agenda, was wir natürlich sehr, sehr traurig finden. Ja. Nochmal zu der Form des G9, wie wir es uns wünschen. Wir glauben, dass wir nämlich allen eigentlich gerecht werden, auch denen, die den schnelleren Weg über 8 Jahre sich wünschen. Wir haben in unserer Petition abstimmen lassen für ein flächendeckendes G9, zeitgemäß reformiert, mit der Möglichkeit einer 8-jährigen Überholspur für die Schüler, die das schneller und in 8 Jahren haben möchten.
Genau, das ist im Prinzip ja auch das, was der PRV fordert. Und wenn wir uns nochmal die ganz aktuelle Entwicklung ansehen, dann sehen wir, dass ja gerade die Arbeitsgemeinschaft der gymnasialen Elternbeiräte, die AGE, auch eine Umfrage an Eltern des Gymnasiums gestellt hat. Und da kam dann doch raus, dass knapp 90% der gymnasialen Eltern sich ein G9 wünschen. Und das ist auch etwas, das wir von Frau Dr. Eisenmann bis jetzt ja immer anders gehört haben.
Ja, genau. Also Frau Dr. Eisenmann wiederholt immer wieder, das G8 würde gut funktionieren. Sie sagt auch, dass die Eltern im Großen und Ganzen zufrieden seien, weil die Frage G8 G9 so selten thematisiert wird. Und dann, wir hatten auch Gelegenheit, kürzlich mit ihr zu sprechen, haben wir schon auch gesagt, wir glauben, dass die Eltern auch resigniert sind, weil am Anfang also kurz nach der G8-Einführung war da noch sehr viel mehr Aktivität von den Eltern zu spüren. Und jetzt, glaube ich, haben viele auch schon das Gefühl verloren, den Glauben daran verloren, dass sich einzusetzen auch irgendwas ändern kann. Und das schon ist natürlich sehr traurig. Die Umfrage ist sehr, sehr eindeutig mit den 90%. Das haben wir uns nicht gewundert, aber sehr gefreut natürlich. Und was auch interessant war, die Unterpunkte, also was wir da erheben konnten, war, dass die Eltern sich schon auch wirklich mehr Freizeit für ihre Kinder wünschen. Wir wünschen, dass sie Sport oder Musik oder mit sozialem Engagement sich nachmittags betätigen können, weil das ja auch ein ganz wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist, den Kinder unbedingt brauchen. Und sie haben aber auch gesagt, dass sie sich wünschen, dass die Studierfähigkeit, dass die Kinder eben gut geeignet oder gut vorbereitet sind auf ein Universitätsstudium, wenn sie das Abitur absolviert haben. Und das war der zweite Punkt, der ihnen wichtig war. Und noch eine andere Beobachtung ist ganz spannend. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu der allgemeinen Diskussion momentan in Baden-Württemberg. Die Eltern lehnen mehrheitlich den Ganztag in der Schule ab. Das möchten also die Eltern am Gymnasium, die wir jetzt befragten, eher nicht für ihre Kinder.
Ja, auch dort ist es natürlich immer wichtig, beide Wahlmöglichkeiten zu haben, denke ich, ne? Denn es gibt ja auch Eltern, die viel arbeiten, aber das sind jetzt erstmal die Ergebnisse und die sind so, wie sie sind und die sollten wir zur Kenntnis nehmen. Jetzt bin ich natürlich immer interessiert, die Vorhänge der Macht zu schauen. Wie hat denn Frau Eisenmann bei dem Gespräch mit Ihnen reagiert, nachdem sie das erzählt hat?
Nicht anders, als wir es schon immer in ihren Briefen auch gelesen haben. Also nee, wir haben ihr von der Umfrage, das Gespräch war vor der Umfrage, also da konnte sie noch nicht
auf
die Umfrage reagieren. Nee, danach haben wir leider noch nicht mit ihr sprechen können. Wäre natürlich sehr interessant zu hören, was sie jetzt dazu sagt. Die Begründungen, warum, also sie gibt ja auch selber Zahlen an, mit denen sie begründet, dass die Eltern das G8 scheinbar wirklich akzeptieren. Und zwar sind es die weiterhin sehr guten Übertrittszahlen aufs Gymnasium. Und da sagen wir immer, das ist was ein Argument, was total hinkt, weil ich sage dann immer so gerne, die Einwohnerzahl von Stuttgart, die steigt auch langsam natürlich. Und da würde man auch nicht auf die Idee kommen, daraus den Schluss zu ziehen, dass die Menschen also die hohen Feinstaubwerte in Stuttgart gut finden. Also ist ein Schluss, den wir nicht zulassen, weil es gibt ja ganz wenige Gymnasien nur, die das G9 anbieten und den meisten bleibt eben da nichts anderes übrig, wenn sie ihre Kinder aufs Gymnasium schicken wollen, als sie eben auf ein G8-Gymnasium zu schicken. Und deswegen kann man diesen Schluss daraus unserer Ansicht nach nicht ziehen.
Genau, wir sehen natürlich auch seit Jahren das, was Sie bei Ihrem Sohn auch beobachtet haben, dass da also eine große Belastung bei den Kindern ist, gerade die noch Musikinstrument lernen oder im Sport oder auch beides machen, die sind ja teilweise, man muss schon fast sagen, durchgemanagt und die Eltern fahren von A nach B und die Hausaufgaben dann am Abend auch noch. Das heißt, es ist ein großer Druck und unter Druck kann natürlich auch dann die notwendige Wiederholung erstmal nicht so gut sitzen bleiben und zweitens eben, wie gesagt, immer gehetzt von A nach B. Und das wäre sicherlich etwas, das man dadurch entschleunigen könnte. Zusätzlich ist ja auch die Idee mit G8, also dort ist ja chronisch die Frage, immer eine Spielfrage, sollen wir jetzt die Hauptfächer uns darauf konzentrieren oder wollen wir die Nebenfächer wieder stärken, und das ist immer ein Nullsummenspiel, wenn wir von links nach rechts schieben, weil wir eben nicht mehr Stunden da rein pressen können. Und das wäre auch etwas, das zu einer Persönlichkeitsentwicklung gehört, wenn wir sagen, wir wollen eben auch Ethik, Philosophie, Religion, Erdkunde, Gemeinschaftskunde haben und nicht das gegen Deutsch oder Englisch oder Mathe eintauschen wollen. Ich denke, das ist auch nochmal ein starker Punkt.
Ich denke auch, das Allgemeinbildende Gymnasium ist das Gymnasium, das letztlich zum höchsten Bildungsabschluss führt. Und da muss es auch ein ganz breites Bildungsangebot machen, auch um den jungen Leuten wirklich die Möglichkeit zu geben, genau das zu finden, für das sie dann brennen und was sie dann später beruflich machen wollen. Und dafür braucht man auch Zeit und Muße. Und es gibt ja auch eine ganz spannende Studie eines Psychologen, der festgestellt hat, dass wenn man das gleiche Curriculum, den gleichen Lernstoff dafür in einem Jahr längerer Beschulungszeit, also nicht in 8, sondern in 9 Jahren lernt, aber es ist genau der gleiche Lernstoff, kommen am Ende messbar höhere IQ-Werte raus. Und das zeigt, man mag jetzt von diesen theoretischen IQ-Werten oder abstrakten IQ-Werten halten, was man will, aber ich glaube schon, dass es zeigt, dass für die Festigung des Lernstoffs ein Üben, ein Abstrahieren, ein Anwenden, auch mal jetzt eine Exkursion zum Beispiel, um irgendwas, was man gerade in Geschichte gelernt hat, in der Mittelalter, in der Burg zu sehen, dass das alles dazu beiträgt, dass Lernen sich festigt, dass man auch dann letztlich die kognitiven Ressourcen der Schüler voll ausschöpft. Und ja, es gibt so ein schönes Buch, Weniger ist weniger. Und da muss man, glaube ich, einfach von ausgehen, wenn man da ein Jahr Gymnasium streicht, kann es nicht genauso gut gehen und kann nicht genauso viel gelernt werden. Also ich glaube, das ist ein Ammenmärchen, das kann gar nicht funktionieren.
Ja, und selbst wenn es so wäre, dann nur unter größerem Stress und gerade in dieser ja immer noch einer Selbstfindungsphase, denke ich, ist das auch etwas, das wir nicht einfach so vom Tisch wischen können. Ja, das ja, ist genau. Auch
den Kindern dabei. Ich kann Ihnen meinen sporttreibenden Kindern erzählen, das Training ist heutzutage unter G8-Zeiten, geht es teilweise bis um 10 und die kommen dann eben aus der Sporthalle nach Hause, dann wird noch gegessen, geduscht. Also ich bin manchmal, man ist ja dann so in diesem Hamsterrad und macht das alles mit, aber wenn man mal mit einer gewissen Distanz sich das anschaut, dann denkt man, Wahnsinn, morgen geht es dann wieder um 7:45 los, vielleicht ein 10-Stunden Schultag, abends bis 10 in der Sporthalle. Also Wahnsinn, was die Schüler leisten müssen, wenn sie eben noch Hobbys treiben wollen, Sport oder sowas auf einem ein bisschen besseren Niveau möglicherweise auch treiben wollen. Die haben irre Tage einfach. Das kann auch nicht gesund sein.
Ja, wenn Sie das als Medizinerin sagen, werde ich als Pädagoge da nichts dagegen sagen. Ich glaube, das sehen wir sehr ähnlich. Und der PAV hat ja auch vorgeschlagen, jetzt die Chancen zu nutzen. Gerade in Corona ist viel verpasst worden. Auch das ist ja uns beiden völlig klar. Und wir haben ja auch G9 schon laufen. Und das, was wir sehen, ist, dass ganz viele Eltern, wenn das G9-Gymnasium in der Nähe ist, dort ihre Kinder anmelden. Und tatsächlich habe ich jetzt schon von einigen Kollegen gehört, dass jetzt aktuell die Anmeldezahlen etwas runtergehen, beziehungsweise viele Eltern sich überlegen, das Kind erst auf die Realschule zu schicken, um es nicht weiter zu belasten nach Corona. Und das sollte uns ja auch ein deutliches Zeichen geben. Denn die Bildungspläne sind da. Wir haben eine lange G9-Tradition gehabt und wir haben ein Pilotprojekt G9. Das heißt, kurzfristig wäre das jetzt sehr schnell umzustellen. Es sind etwas weniger Stunden notwendig. Das heißt, es ist auch nicht großer Anstieg an Lehrern, die man schnell jetzt einstellen müsste. Und wir haben auch gerade im gymnasialen Bereich genügend Referendare, die sich freuen würden, da eingestellt zu werden, sodass wir da im Prinzip allen gerecht werden können. Das heißt, den Eltern die Möglichkeit geben, das zu entschleunigen für ihre Kinder. Die Lehrer hätten die Möglichkeit, weiter in die Breite zu gehen, also die Allgemeinbildung dort zu verfestigen. Ja, und jetzt ist dann die Frage, warum sich die Politik dagegen noch sträubt.
Ja, soll ich Ihnen da meine...
Gerne, ja.
Also ich glaube schon, dass die Grünen im G9-Gymnasium eine Konkurrenz für die von Ihnen so favorisierte Gemeinschaftsschule sehen. Hm. Das Konzept der Gemeinschaftsschule funktioniert ja auch nur mit 25% oder 30% gymnasialen Schülern. Das baut ja auf dieser Heterogenität, aber dass eben dann auch stärkere Schüler die schwächeren Schüler mitziehen. Hm. Das ist ganz klar unsere Vermutung, oder ich glaube, es ist auch keine Vermutung mehr, das weiß man, was es so ist. Dass deswegen die und die CDU, nachdem sie eben zur letzten Landtagswahl noch die Wahlfreiheit forderte, muss man sich fragen, hat sie sich an den Knebel, an den grünen Koalitionsknebel gewöhnt, dass sie sich jetzt nicht traut, da wieder möglicherweise was zu versprechen bei der Wahl, was sie nicht halten kann, weil sie glaubt, nicht die stärkste Kraft bei einer möglicherweise grün-schwarzen Koalition wieder zu werden. Oder wollen sie, was auch sein kann, ist natürlich, dass ein gewisser Druck auch einer der Wirtschaftslobby auf der CDU lastet. Die Arbeitgeberverbände, die sagen ja auch immer noch, dass sie das G9 für systemwidrig halten. Das finde ich schon auch sehr erstaunlich, weil wenn man dann einzelne teilweise Arbeitgeber fragt, die dann schon sagen, sie würden immer die G9-Absolventen bevorzugen, weil die einfach von den Soft Skills und von ihrer Persönlichkeitsentwicklung da deutlich weiter sind. Und
die klassische Reife. Bitte? Die klassische Reife, ja.
Genau, die klassische Reife eben, genau. Möglicherweise ist es aber auch so, dass man die beruflichen Gymnasien nicht gefährden möchte. Die haben ja auch eine sehr große Lobby in Baden-Württemberg. Und wie Sie ja schon sagten, schicken immer mehr Eltern ihre Kinder, die möglicherweise auch fürs Gymnasium geeignet werden, auf die Realschule, um da diesen entschleunigten Weg über Realschule und berufliches Gymnasium in 9 Jahren zu wählen. Aber das halten wir für überhaupt keine Alternative, weil ich glaube, dass, also ist so absurd eigentlich, ne? Da ist ein Kind fürs Gymnasium empfohlen und dann steckt es auf die Realschule. Zumal man auch vielleicht anzweifeln muss, was jetzt die Studierfähigkeit angeht, ob es wirklich so ist, dass man nach Abschluss, das ist ein ganz kritischer Punkt, da werde ich bestimmt, wenn ich das jetzt sage, auch ganz möglicherweise wieder Briefe kriegen deswegen, aber man muss schon diskutieren, ob der Abschluss an einem beruflichen Gymnasium wirklich diese breite Studierfähigkeit, nicht in den Fächern, die diese technischen Fächern zum Beispiel oder wirtschaftlichen Fächern, wenn man auf dem entsprechenden beruflichen ist, aber ob es wirklich in der Breite gesehen die gleiche zu der gleichen Studierfähigkeit führt. Müsste man mal diskutieren. Das glaube ich nämlich nicht.
Also etwas, das glaube ich jetzt verstärkt ist, jetzt bin ich auch ein bisschen vorsichtig, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber jedenfalls war es in der Diskussion, ich glaube, es ist jetzt auch umgesetzt worden, dass dann im beruflichen Gymnasium tatsächlich jemand ein fünfstündiges Fach, glaube ich, weniger hatte, also so im Prinzip etwa, oder wenigstens in der Abiturprüfung das weniger hat, und damit ist es natürlich auch sehr, wie soll man sagen, verlockend für jemanden, der sagt, ich möchte Medizin studieren und brauche ein sehr, sehr gutes Abi, wenigstens in der Oberstufe rüber zu wechseln, um ein etwas weniger Druck zu haben. Denn es kommt dann letztlich ja nur auf den Schnitt an. Und wenn wir sagen, alles ist gleich, dann, ja, wie soll man sagen, wir verhindern dann, dass die Starken auf dem Gymnasium bleiben. Also wichtig ist halt, das eine tun und das andere nicht lassen. Also es geht sicherlich nicht darum, uns hier mit Ellenbogen gegen andere Schulformen durchzudrücken. Aber wir wollen natürlich bitte auch selbst die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten anbieten, sodass das eine Vergleichbarkeit ist, und zwar auf einer gerechten Art und Weise.
Absolut. Und das, was Sie angesprochen haben, das ist wirklich so. Ich habe gehört, dass teilweise es wird zur Abiturkosmetik wirklich benutzt, der Übergang dann auf die beruflichen, weil teilweise 1 bis 1,5 Noten bessere Schnitte dann rauskommen, eben gerade, wenn man eine Numerus Clausus irgendwie schaffen möchte. Und das ist ja auch schade, weil in unserem tollen, durchlässigen System sind die beruflichen Gymnasien natürlich super wichtig. Wie Sie sagen, wir wollen denen gar nichts absprechen. Aber die sind eben genau für die Gymnasiasten nicht, die polieren wollen ihren Schnitt, sondern die eben G8 jetzt auch gerade in der 10. Klasse merken, Mensch, wir schaffen das nicht, wir brauchen ja mehr. Oder eben auch für die Realschüler, die dann merken, oh, ich möchte doch gerne das Abitur machen. Und da ist diese Abiturkosmetik ist schon echt eine Zweckentfremdung. Und dann nimmt man anderen, die das Berufliche dringend bräuchten, einfach auch den Platz weg. Und wenn jetzt wirklich dieser Schnittunterschied zu sehen ist, muss man sich ja schon auch über das Niveau dann doch Gedanken machen. Aber das möchte ich jetzt auch nicht ideologisieren oder hier so sehr betonen. Aber
also, wir haben es jetzt erwähnt.
Das ist keine neunjährige Alternative. Das ist ja auch das, was Frau Dr. Eisenmann immer so klar sagt. Und ich glaube, es ist keine Alternative.
Frau Blech-Schrubner, jetzt haben Sie in unserer Vorbesprechung kurz gesagt, dass Sie mir auch gerne Fragen stellen wollen, dass es also mehr in ein Dialog ist. Jetzt würde ich Ihnen natürlich auch gerne diese Gelegenheit einräumen, auch nochmal etwas zu fragen. Denn Sie sagten, aus Elternperspektive würde Sie auch das eine oder andere interessieren.
Genau, also was mich natürlich interessiert, auch nach unseren vielen Gesprächen, die wir auch mit Schulleitern geführt haben und mit Lehrern, dass wir immer wieder feststellen, dass viele Lehrer, auch gerade die älteren Lehrer, unserer Meinung sind, aber wir konnten bislang noch nicht sehen, dass da sich Lehrer zusammengeschlossen haben und vielleicht auch in die Öffentlichkeit getreten sind und laut wurden. Mir ist schon klar, dass es schwierig ist für sie, sich da zu positionieren, möglicherweise auch in einer anderen politischen Richtung, aber ja, das haben wir uns schon gefragt. Wenn Sie doch selber merken, direkt in Ihrem Alltag, da hängt es und da hakt es, und möglicherweise würden Sie ja auch beobachten können, dass der Lehrerberuf dadurch vielleicht gar nicht mehr so spannend ist, weil Sie so sehr eingeschränkt sind, weil Sie wirklich ist so mehr Gänsestopfleber als freies Unterrichten möglicherweise in der Schule abläuft. Warum Sie da nicht lauter werden und sagen, nee, das passt uns nicht, wir möchten uns auch anders?
Also natürlich können wir jetzt sagen, dass gerade wir als Verband das ja besonders wichtig nehmen und deswegen ja auch diesen Podcast machen mit Pressemitteilungen und auch mit der Ministerin häufig im Gespräch sind. Aber das ist natürlich jetzt keine Grassroot-Movement, die durch die gesamte Lehrerschaft durchgeht. Das ist sicherlich richtig. Gar im Einzelnen kann ich natürlich nicht für alle Kollegen sprechen. Ich denke, viele verlassen sich so ein bisschen auf die Verbandsarbeit. Also wie gesagt, das, was wir jetzt machen. Allerdings ist Ihre Einschätzung auch richtig. Also wenn ich jetzt durch die Kollegien gehe, dann sind ganz, ganz wenige, die sagen nur G8. Also selbst die starken Befürworter für G8 sind große Fans zu sagen, wir machen beides. Und vielleicht ist das indirekt so ein bisschen, dass einige sagen, naja, es gibt ja nicht ganz flächendeckend, aber doch sehr weit in Baden-Württemberg verbreitet diese G9-Jahrgänge und wir haben halt G8 da, das passt schon irgendwie. Also vielleicht ist, was das angeht, der Leidensdruck jetzt nicht so hoch, als wenn man man sagen würde, wir hätten nur G8 und nur an 2-3 Standpunkten, an Standorten G9. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Können Sie beobachten, das habe ich auch von manchen Kollegen schon gehört, dass die Lehrer, die eben beides, Lehrer und Lehrerinnen, die beides erlebt haben, eher kritischer sind und dass die nachrückenden jungen Kollegen vielleicht dann doch eher sich mit dem G8 arrangieren können. Was ich auch deswegen vielleicht traurig fände, weil, Sie haben vorhin schon angesprochen, soll man sich auf ein paar Fächer beschränken. Ich glaube, die Entwicklung und die globalen Herausforderungen, die wir so erleben können, die machen eigentlich noch viel mehr Fächer nötig und die fundiertes Wissen in noch weiteren Bereichen nötig. Mhm. Und das würde ich auch nochmal für ein G9 sprechen, weil das kriegt man ja alles gar nicht unter. Sei es jetzt irgendeine Berufsvorbereitung, es gibt so viele Studienfächer, da so ein bisschen die angehenden Abiturienten vielleicht vorzubereiten oder eben die ganze Klimapolitik oder auch die ganze Wissenschaft, die hinter der dem Klimawandel steckt. Es gibt so viele, ich könnte noch ganz vieles mehr
nennen. Ja, natürlich.
Da müssen ja auch gerade Ihre jungen Kollegen merken, boah, da tut sich so viel und da fehlt einiges und dann eben auch sich für das G9 einsetzen. Also ist es so, dass die Älteren da ein größeres Bewusstsein haben als die nachrückenden Junglehrer oder würden Sie das nicht so sehen?
Nicht, dass ich eine große Datengrundlage habe, aber ich denke, das ist ja so ein Gefühl, was Sie mir hier äußern und das kann ich gut nachvollziehen. Also ich denke schon, dass da was da ist, vor allem wenn man sich jetzt überlegt, also ich bin jetzt ja 10 Jahre im Schuldienst, auch nicht kurz, aber noch nicht sehr lange. Und ich habe also das G9 so richtig nicht erlebt, also außer als Schüler selbst. Ja. Und das sind natürlich die alten Kollegen, die dann größere Erfahrungen haben, die sprechen genau von den Punkten, die Sie schon erwähnt haben. Das müssen wir hier nicht wiederholen. Eine größere Reife, mehr Zeit und mehr Ruhe. Und natürlich ist es so, dass sich das gegenseitig ja befeuert. Das heißt, wie ein Schüler, der Sozialverhalten im Sport lernt, der zusätzlich künstlerische Fähigkeiten ausbildet, der hat natürlich diese Kompetenzen, die er dann auch wieder mit in die Schule bringt und umgekehrt auch. Das heißt, es ist ein gegenseitig befruchtender, im Gegensatz zum Teufelskreis, also man würde sagen, so ein Himmelsfahrstuhl, wenn man so will, jedenfalls als Möglichkeit. Und davon profitieren natürlich die Kollegen dann auch wieder. Und wenn man das natürlich nicht kennt, dann kann man es nicht vermissen. Ich denke, so kann man ja Ihr Argument ganz gut zusammenfassen und das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt hatten Sie noch etwas Zweites gerade gefragt. Das war, was war denn das noch gleich?
Genau, ob Sie auch glauben, dass man... dass
mit mehr Fächern war das, genau, Entschuldigung.
Genau, globalisierungsbedingt und aufgrund der ganzen Entwicklungen. Auch natürlich, was das politische Bewusstsein angeht, was auch immer dieses Demokratiebewusstsein, was natürlich auch, da wurde auch viel gestrichen in der Umstellung auf G8.
Das ist eine alte Debatte. Ich meine, ein bisschen das Problem ist, dass die meisten Kollegen immer müde werden, wenn es nach einem neuen Fach geht. Also ich glaube, vom Glück bis Wirtschaft, Ernährung, da gibt es, glaube ich, Fächer ohne Ende. Und das liegt natürlich an der Großzahl der Themen. Und jetzt gibt es natürlich da die Frage, brauchen wir so ein allgemeines Fach, das quasi als Multifach herausgeht? Ich bin da auch ein bisschen kritisch, beziehungsweise noch nicht entschieden, ob wir das zusätzlich machen, wenn, dann wird es eh nur in G9 gehen, weil wir jetzt in G8 wirklich überhaupt keine Ressourcen mehr dafür hätten. Oder ob wir sagen, wir gehen an die Bildungspläne und probieren das zu integrieren. Aber das sind sehr, sehr schwierige Fragen, denn Sie sagen selbst, wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht. Also wichtig heißt grundlegende Kompetenzen, damit der Schüler, der später mündige Bürger ist, sich an diese schnell verändernde Zeit mit den großen, ja, man muss schon sagen, epochalen Herausforderungen, Sie hatten schon den Klimawandel erwähnt, um nur eine zu nennen, das Wirtschaftliche auch, also die künstliche Intelligenz, die kommen wird, ist immer weniger Jobs mit immer komplexeren Aufgaben, die auf die jetzige Schülergeneration zukommen werden und wenn man verschiedenen Umfragen glaubt, dann ist oder Zukunftsberechnung, dann sind ja 50% der Jobs, die im Prinzip, in denen dann später die Schüler arbeiten, heute noch gar nicht existent. Das heißt, auf die kann man gar nicht mehr eng ausbilden. Also eine Ausbildung zugespitzt ist im Prinzip vom Tisch und das heißt, wir müssen das stärken, was eigentlich schon immer auf der Fahne des Gymnasiums stand, in die Breite gehen. Also Bildung ist kein Punkt, zu dem ich hingehe, sondern ist ein Horizont, den ich den Schülern öffne. Ich glaube, besser kann man jetzt den Punkt nicht fassen.
Oder ein Angebot auch, genau, also dieses ein breites Angebot letztlich auch. Ja, und Medienkompetenz haben wir ganz vergessen, auch wichtig. Also gerade diese ganze Informatikrichtung ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Aber was mich so schockiert, meine Tochter hat jetzt in der 8. Klasse zum Beispiel gar nicht Biologie oder mein Sohn, habe ich festgestellt, jahrelang wirklich nur eine Stunde Erdkunde.
Ja, genau, das sind genau diese Probleme.
Ja, dass diese Stunden aus dem G9 eben nicht vollumfänglich in die 8 Jahre gestopft werden konnten, sondern dass da auch einiges gestrichen wurde. Und wenn man sich jetzt gerade, wo in allen überall über Virologie zu reden und zu lesen ist, ich mir vorstelle, es ist jetzt gerade mal so ein Jahr, wo meine Tochter ein halbes, ich weiß nicht, ich glaube ein Jahr, nicht mal Biologie hat, da frage ich mich auch. Also wahrscheinlich bräuchte man erstmal gar keine neuen Fächer, sondern es wäre gut, diese Fächer in der Stundenzahl wieder so aufzuforsten, letztlich in einem, möglicherweise in einem oder hoffentlich in einem G9, dass man dann, da fallen doch die Themen wie Klimawandel in der Geografie, Erdkunde rein oder in der Biologie auch vieles. Also das erstmal
genau. So richtig. Und nochmal das Hauptargument, das wäre jetzt schnell zu machen und 2024, wenn dann alle, die jetzt, was weiß ich, von der Klasse 7 im G8 jetzt zu Klasse 8 ins G9 gehen würden, also angenommen, das würden wir jetzt schnell umsetzen, dann bräuchten wir also bis 2024 neue Bildungspläne und hätte also bis dahin auch Zeit. Das heißt, die Idee, wir können es jetzt nicht machen, denn schnell übers Knie gebrochen mit Plänen, die wir nicht haben, das wird nicht helfen, wird eben deswegen genau nicht treffendes Argument. Also ich bleibe dabei, das wäre jetzt an der Zeit und würde viele Lücken, die auch durch Corona zusätzlich noch gerissen sind, durch den Fernunterricht, also wir hatten ja erst Probleme mit der technischen Umsetzung in den ersten Wochen oder in der ersten Woche und in der ersten Episode überhaupt, da war an diesen Strukturen noch nicht zu denken, was natürlich auch daran liegt, dass wir Probleme haben mit der Ausstattung, also zum einen an der Schule selbst, also wenn ich wollte, ich könnte gar nicht streamen und wenn ich streame, dann könnte der zweite Kollege nur noch so halb streamen und der dritte gar nicht mehr. Das heißt, in der Schule können wir gar keinen Fernunterricht verstanden als Online-Unterricht anbieten. Das ging von der Geschwindigkeit nicht. Und auch die Initiative, dass wir da unsere Dienstrechner bekommen, das ist auch etwas, was seit Jahren eigentlich hintangestellt wurde. Man immer gesagt hat, naja, also letztendlich dürfen dann die Lehrer ihre Arbeitsmaterialien zu Hause selbst stehlen und sie mit zur Arbeit bringen. Ja, wie, also bei mir jetzt ganz konkret, ohne mich jetzt übermaßen zu beschweren, also war das so, ich habe dann, glaube ich, sogar mein Handy jetzt erneuert letztes Jahr und damit habe ich natürlich auch Videokonferenzen gemacht oder schnell Chats mit den Schülern über Freema, das ist ja jetzt möglich, also vollkommen legal, da hat das Land jetzt reagiert, auch wenn es nur für die Kollegen und nicht für die Schüler sind, sodass die Schüler dann 3,99 Euro zahlen müssen und da wieder den Eltern sagen, ach Herr Röhrich, muss das sein, können wir das nicht über WhatsApp machen, egal. Und das habe ich mir dann extra angeschafft, arbeite also rund um die Uhr mit dem Handy und das wurde mir ja, ich nicht, dass ich einen Zuschuss bekomme ich nicht, habe ich mir selbst angeschafft. Gut, ich nutze es auch privat, das ist für mich jetzt in Ordnung, denke ich, ich kann es mir absetzen von der Steuer und jetzt hat das Finanzamt gesagt, nein, also es ist nicht klar, der Arbeit zuzuordnen, das kann ich noch nicht mal von der Steuer absetzen, nur um das mal an so einem konkreten Beispiel zu bringen und das motiviert die Kollegen natürlich nicht und wenn ich andere Vorschläge höre, dass man sagt, naja, es gibt ja viele Kolleginnen, die gerade, um sich auch um ihre Kinder zu kümmern, etwas reduzieren in Stunden, also 18 Stunden, 16, 14, 12 oder 11 Stunden arbeiten und dann ist ja die Idee zu sagen, die kriegen nicht einen einzigen Laptop, sondern die teilen sich dann Tablet oder Laptop. Ja, dann fragt man sich, wie soll das hier vorstellen? Trefft man sich dann am Dienstag zur zweiten Stunde und übergibt das? Wenn man da sich vorbereiten, wie soll das gehen? Ja, also soll man dann Donnerstagabend dann zur Kollegin fahren und sagen, so, also jetzt brauche ich das dann, damit ich jetzt 2 Stunden vorbereite, ich bring's dir dann um 0 Uhr wieder. Also diese weltfremden Lösungen zeigen, wie ich finde, dass man da wenig durchdacht hat und dass man sich viele Probleme, die jetzt zutage treten, eigentlich selbst ins Haus geholt hat. Das hätte man mit, jetzt muss ich es wieder fast sagen, ein paar Peanuts, wenn man sieht, welche Kosten das hat, Kinder nicht zu beschulen, dass wir also Fernunterricht in der ersten Episode quasi nur ganz schlecht online machen konnten und wenn, dann auch nur halb in der Illegalität, weil diese ganzen Strukturen ja nicht datenschutzkonform gemacht worden sind. Also das hat, glaube ich, auch viel Ärger und Frustration nicht nur bei den Eltern und Schülern, sondern auch bei der Lehrerseite ausgelöst, weil man wirklich das Gefühl hatte, wie so häufig werden wir da nicht völlig allein gelassen, aber groß geholfen wird uns nicht.
Ja, aber das ist ja auch ein deutliches Problem der Politik. Das ist wirklich eine Politik vom Schreibtisch aus und da scheint überhaupt kein Wissen vorzuliegen, wie es im Alltag läuft. Das ist bei unserer G9-Forderung ja ganz genauso, wo oftmals auch in der Kultusministerkonferenz ja viele Kultusministerinnen und Kultusminister, eher die Kultusministerinnen, selber gar keine Kinder haben. Und das ist dann natürlich nicht ab die Voraussetzung, aber die wissen überhaupt nicht, wie das abläuft.
Zu Hause sich anfühlt.
Ganz viele Politiker sich nicht mit ihnen, den Pädagogen an der Basis auszutauschen. Und ich glaube, diese Vernetzung, die wäre so wichtig, um Politik wirklich alltagstauglich und auch funktionierend zu gestalten. Und da muss viel mehr, und deswegen bin ich ja so, habe ich mich ja entschieden, da als unabhängige Kandidatin für die Freien Wähler zu kandidieren, weil das ist, da steht der Inhalt im Vordergrund und keine Fraktionszwänge und auch keine Parteiideologien. Man muss gucken, dass man wirklich die Basis und die Menschen, die mit den Sachen zu tun haben, über die Politik entscheidet, viel mehr mit einbezieht in die Entscheidung, weil sonst klappt es einfach nicht, wenn man sieht. Aber darf ich Sie noch eins fragen? Sie hatten jetzt gesagt...
Abschließend.
Abschließend. Ja. Nein, als jetzt auch als Kompensation, also als Teillösung der pandemiebedingten Probleme durch die Unterrichtsausfälle, da sprachen Sie jetzt an bis zur Klasse 7. Also wir hatten ja bei der Erweiterung jetzt nochmal oder wieder...
Ab der Klasse 7, aber wie schon gesagt, das wäre jetzt nur eine Idee. Die Frage ist, man muss das ja auch berechnen mit den Finanzen. Idealerweise können wir das gleich machen. Also die 5. Klasse geht in die 6. Klasse G9 und die 4. Klasse geht in die 5. Klasse G9. Also das ist jetzt eine rein, ich glaube, juristische Spielerei, dass man sagt, es muss von unten her anlaufen. Ich meine, das sind Gesetze, die geändert werden können.
Das ist jetzt die aktuelle Forderung eigentlich auch sogar von dem Verband, ne? Dass man sagt, man steht es zeitlich an und hat dann erstmal ein halbes Jahr meinetwegen Zeit, um überhaupt Bestandsaufnahmen zu machen und zu gucken, was wurde nicht gemacht und nachzuholen. Und das Ganze würde sicherlich, wie Sie auch schon sagten, erstmal in ein möglicherweise ein bisschen provisorischeres G9, das dann aber münden, das dann aber immer nachhaltiger gestaltet werden könnte. Und wenn auf einem Schulbuch dann mal das falsche Wert draufsteht, das ist nun wirklich ein kosmetisches Problem. Aber es wäre machbar. Und Frau Dr. Eisenmann sagt ja immer, dass es eben nicht so schnell machbar wäre und dass es bis zum Jahre 2032 oder sowas dauern würde. Und da kann ich nur alle Lehrer und Eltern, glaube ich, nachdem was ich jetzt erfahren habe, appellieren und aufrufen, lasst euch nicht abspeisen, das ist so nicht. Man würde das jetzt auch früher hinbekommen.
Ja, ich meine, wir bleiben natürlich beim PAV überparteilich und wollen auch keine konkrete Wahlwerbung für die eine oder die andere Partei machen, aber nichtsdestotrotz, uns geht es hier um die Inhalte und was Sie gesagt haben, das können wir als PAV nur voll unterstützen. Genauso ist es, wir sehen in Bayern einen Rückzug zu G9 und das haben die ja auch nicht gemacht, einfach so. Und wenn wir auch sehen, wo die Leistungsdifferenzen, die wir ja sehen, das heißt also Baden-Württemberg befindet sich noch im Mittelfeld, ja, und dort sieht man auch, dass der Druck sich, und das wäre jetzt meine Interpretation, auch auf die Leistung auswirkt. Und insofern brauchen wir jetzt mehr Zeit und gerade jetzt, wo wir gewisse Lücken haben, gerade bei Kindern, die nicht so schnelle Internetverbindungen haben, bei denen das Mikrofon spinnt, ja, da brauchen wir mehr Zeit zur Wiederholung. Das ist vollkommen klar und das ist in der Form, wie wir es im G8 haben, nur schwer möglich. Das heißt, wenn wir das nicht machen, dann ist es auch klar, dann zahlt das die Generation mit den Bildungschancen, die sie nicht bekommen und das kann eigentlich keine Partei wollen und kein Politiker befürworten.
Nee. Und das wird viel zu wenig thematisiert. Also da bin ich sehr entsetzt, dass da die Bildungsqualität und auch diese Lücken, dieses Lückenhafte, das jetzt da hoch wächst letztlich, dass es gar nicht zum Thema gemacht wird. Klar, es gibt so viele andere Probleme und ich möchte auch nicht Politiker in der jetzigen Situation sein, entscheiden müssen. Das ist
sicherlich richtig, dass man die Perspektive da halten muss, aber wenn man sich jetzt die Gesamtkosten anschaut und das, was später dann als Folgekosten der nicht gelungenen Bildung auf der anderen Seite ist, dann denke ich, dass wir da ein eindeutiges Plädoyer gehalten haben. Aber wir wollen jetzt ja nicht ad libitum wiederholen. Ich denke, die Argumente sind jetzt gut ausgetauscht und ich möchte mich bedanken für das sehr lebhafte Gespräch mit Ihnen. Das hat mir große Freude gemacht, auch wieder die Elternseite in den Vordergrund zu bringen. Und vielen Dank soweit von uns.
Vielen Dank auch, dass ich hier bei Ihnen sprechen durfte und mich mit Ihnen unterhalten durfte. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.